gibt nur Reels, die sagen, wie es nicht sein darf. Aber es gibt kein einziges Reel, was das Thema wirklich ernsthaft behandelt. Ja, wie machst du es richtig? Kannst du ein Schmetterling sein, kannst du ein Einhorn sein. Das interessiert sie nicht. Die wollen einen Vorschlag haben, was sie sein können.
Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir können hier auf gar keinen Fall irgendwas nehmen.
Ich weiß, aber der verdient sogar saugeil im Vergleich zu mir, wenn ich auflege.
Ja, das ist ja auch der musikalische Hartgeldstrich.
Ja, das ist nicht der Hartgeldstrich.
Das ist Escort.
Ja, wollte gerade sagen, das ist Escort.
Darkroom-Dialoge, der Late-Night-Sex-Talk mit Fabian Michaelis.
Herzlich willkommen zu Darkroom-Dialoge. Heute geht's um Techno, und zwar den Kölner Techno. Zu Gast bei mir ist Mike Sanchez Leonardi, aka Ezekiel. Mike ist DJ, Veranstalter und sehr aktiv in der Kölner Techno-Szene. Auf ihn gestoßen bin ich durch seine Instagram-Reels, weil da beleuchtet er die Techno-Szene oft immer so von zwei Seiten und macht es super reflektiert. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich ihn mal direkt angeschrieben habe, ob er nicht vorbeikommen möchte. Wir sprechen über seinen Weg vom Punk zum Techno-DJ. Es geht um den Wandel in der Szene, unterschiedliche Arten zu feiern, die neue Techno-Generation, die seit Corona entstanden ist, und um Altersdiskriminierung im Hard-Techno. Wie immer ein super spannendes Gespräch. Jetzt noch eine Frage an euch. Was haltet ihr davon, dass ich hier immer mal wieder auch Gäste und Gästinnen einlade, die jetzt nichts direkt mit der sexpositiven Szene zu tun haben, aber die ich super spannend finde? Habt ihr Lust darauf, auch andere Themen zu hören? Dann schreibt's mal in die Kommentare. So, und jetzt bitte noch abonnieren und viel Spaß mit Darkroom Dialoge und Mike Ezekiel Sanchez Leonardi. Du bist ja so quasi ein Tausendsasser.
Oh,
aber
ja, ich mache halt ein paar Dinge.
Ja, aber auflegen ist auch schon für dich das Wichtigste, oder? Ist das
was, vom Herzen her?
Ja.
Es gehört mir zu den wichtigen Dingen, aber ich weiß nicht, ob man es als das Wichtigste ansehen kann. Ich glaube, das Gesamtpaket irgendwie, auch mal eine Veranstaltung zu machen und so weiter, in diesem ganzen Metier irgendwo tätig zu sein, das ist, glaube ich, das Wichtige für mich. Also nicht nur ein Aspekt, sondern dass ich überhaupt mich in dieser Szene, in der Techno-Bubble, mit Einschränkungen ausleben kann.
Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein super gefragter DJ wärst und von Gig zu Gig chatten würdest, das würde dich auch nicht glücklich machen.
Das war nie mein Ding. Also wollte ich nie hin. Okay. Mein Traum war, dass ich, keine Ahnung, einmal am Wochenende und vielleicht mal unter der Woche auflege. Dann bin ich fein damit. Egal, dass ich damit rumkomme. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, hatte ich schon zum Beispiel Triple Bookings an einem Wochenende, wo du dann von einer Location zur nächsten quasi rübergekarrt wirst, reingeschmissen im Wagen, rausgeworfen, ja, wieder reingesammelt und noch weiter gekarrt. Das wäre mir auf Dauer dann. Nee, das wäre nichts für mich.
Echt nicht?
Nee.
Ich bin ja auch als Musiker, als Schlagzeuger, ja, im Karneval tätig.
Ja.
Und da spielst du ja wirklich in dieser Karneval.
Ja,
du 200 machst Gigs.
Eine richtige Ochsentour.
Ich liebe das. Nicht nachdenken, sondern nur Musik machen. Aber, was ich super spannend finde, ist, wo kommst du her? Also, wie bist du zum Techno gekommen? Wie ist so dein Werdegang, dass wir das mal, also, kurz, ja, oder gerne lang abreißen können.
Also angefangen habe ich im Punk und Metal und Hardcore Punk-Bereich. So.
Welche Bands?
Welche Bands? Ich glaube, allein Sick of It All habe ich 12-mal getroffen.
Geil.
Dann Agnostic Front, also so die New Yorker Schiene.
Ja.
Als ich dann rübergegangen bin hier nach Köln, habe ich die Bubble halt ein bisschen verlassen, bin dann erstmal nur so hin und wieder mal irgendwo ausgewesen, hatte aber noch meine DJ-Tätigkeit für die Bang in Oberhausen, so eine alternative Party mit verschiedenen Floors. Da gab es einen Techno-Floor, es gab dann den Rock- und Metal-Floor, den ich selber aufgebaut habe, konnte mich also noch ein bisschen weiter ausleben. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, aber irgendwann habe ich dann so Mitte der 2000er gesagt, Leute, langsam mag ich es nicht mehr, weil wir spielen immer noch den Kram, den ich 1990 gehört habe, weil da kommt wenig Spannendes Neues. Und die wollen auch alle, egal wie alt sie sind, diesen Kram hören. Das heißt, ich mache im Endeffekt nichts als jedes Mal recyceln vom Vormonat und dem Monat davor recyceln. Da kommt nichts wirklich Neues dazu.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Also das Tendenz war fallend so ab 2005 bis 2009, wo ich dann die letzten Sachen in dem Bereich gemacht habe. So, und dann bin ich durch meinen damaligen besten Freund zu meinem ersten Rave gekommen. Das erste Mal bewusst Lakritze geworfen. Jedenfalls habe ich dadurch eine komplett andere Welt kennengelernt, die auch nicht so, sagen wir mal, testosterontriefend war und dadurch auch eine entsprechende Anziehungskraft auf mich dann auch noch ausgeübt hat, dass es auch freundlicher und herzlicher gehen kann. Also, dass man nicht das Machissimo raushängen lassen muss, um mit anderen Leuten zu feiern.
Mhm. Ich finde das ganz spannend. Mein bester Freund ist auch sehr in der Punk-Szene und in der Metal-Szene oder einer meiner besten Freunde. Und mit dem habe ich manchmal richtige Streitgespräche, weil er sagt, ja, die Metal- und die Punk-Fans, die sind so treu. Und in der Techno-Szene, da geht's ja auch gar nicht darum, die Fans, wer da spielt, es ist irgendwie egal. Und da haben wir immer so Diskussionen. Wie siehst du das?
Nein, das ist ja ein bisschen falsch. Das mag mal so gewesen sein, aber mittlerweile ist ja der DJ das zentrale Element. Also zumindest jetzt nicht auf lokaler Ebene, aber generell so, wenn es um Headliner und die ganzen Gigs mit irgendwelchen Headlinern geht, dann ist der eine zentrale Person. Ich meine, nicht umsonst haben wir ja Boiler Room Formate, wo alle den DJ angucken, weil sie alle drumherum stehen im Endeffekt. Alles ist auf den DJ ausgerichtet. Das ist schon sehr zentral. Das ist ja auch mehr mittlerweile. Ja, wenn es nicht so lange gehen würde, wäre es ein Konzert im Endeffekt. Also man muss sich halt bewusst machen, dass sich da vieles verändert hat. Das ist nicht mehr wie vor ewigen Jahren, wo der DJ irgendwo versteckt war und man gegebenenfalls gucken musste, wo ist jetzt die DJ-Kanzel.
Mhm. Aber es kommt natürlich auch sehr auf die Art von Rave an. Da müssen wir reden wir gleich noch in Ruhe drüber. Aber erstmal lass uns erstmal kurz noch bei deinem Weg bleiben, weil das ist ja auch ein essentielles Thema, was du gerade schon angeschnitten hast von deinem Content.
Also klar, also von daher hat er mich dann mitgeschliffen und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das macht Spaß. Jetzt machst du erstmal eine Veranstaltung. Die ist auch grandios gefloppt. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass bei Techno generell der Club, in dem du bist, eine entscheidende Rolle spielt. Image-Transfer.
Welcher Club war es?
Es war das Privilege auf den Ringen. Ist ein After-Hour-Club, aber an sich Hip-Hop. So. Ja. Und für Techno war er eigentlich nur als, sagen wir mal, ein substanztriefender Laden bekannt. Also nichts, wo man ernstzunehmende Veranstaltungen besucht. Mhm. So, und damit war die Sache gegessen. Ich glaube, ich habe 70 Besucher, also war teuer.
Und da hast du auch schon aufgelegt oder du hast quasi Veranstalter?
Da war ich nur Veranstalter und irgendwann war es dann halt so weit, dass ich gesagt habe, okay, da hatte ich dann schon mehrere Veranstaltungen, die dann auch geglückt sind, gemacht. Ich werde jetzt 40, ich habe eine Veranstaltung, ich feiere ja in meinen Geburtstag rein, damit ich so vielen Leuten wie möglich aus dem Weg gehen kann um Mitternacht. Legst du von 23:45 bis 23:50 auf. Du bezahlst eh den ganzen Bums. Also von daher.
Und das war im A-Theater,
richtig? Das war im A-Theater, genau.
Richtigen Club dann.
Ja, genau. So, und das war leider besser als erwartet. Die Leute wollten mich nicht aus der Kanzel lassen. Und damit hat's dann bei mir so einen kleinen Prozess gegeben. So, den hat das Spaß gemacht. Also, mach doch mal nochmal.
Und dann warst du so drin. Richtig. Gibt's denn, als du da so deine Liebe fürs Techno entdeckt hast, gab's da irgendeinen bei der Veranstaltung irgendein DJ-Set oder irgendwas, wo du so gesagt hast, boah, das ist, ich erinnere mich, als ich so angefangen habe, gab es so ein paar DJ-Sets, die ich dann gehört habe, wo ich mir dachte, boah.
Ja, gab es. Ich habe damals zum Beispiel 2012, 13, 14, hatte ich Brombeck gefeiert. Ganz einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, dieses Set einfach die ganze Zeit dann immer wieder zu hören, weil es irgendwie, es war ein gute Laune-Ding. So, und hab mich natürlich da auch ein bisschen musikalisch am Anfang orientiert, auch wenn ich davon dann ganz schnell weggegangen bin. Aber das war schon so eine Sache für mich. Also klar, hat man damals vielleicht noch mehr als heute Sets gehabt, denen man dann auch die man so oft gehört hat, also dass man sagt, hey, das ist es.
Ja, also wir hatten das ganz krass in der Corona-Zeit, weil man da halt nicht feiern konnte. Mhm. Da haben wir halt hier so kleine private Sexpartys gemacht, so, ne? Und dann halt immer so auf YouTube oder die Boiler Room Sachen.
Ja, ja.
Und da waren ein paar so geile Sets dabei, auch so völlig also von wirklich irgendwie Herrenscheide bis Solomoon. Also wirklich quer durch, von ganz hart bis fast schon hausig oder so. Ne? Ja. Bist du auch der Meinung, dass es eigentlich scheißegal ist, welcher Techno, dass jeder Techno, wenn es ein gutes Set ist, ein gutes Set?
Ich würde immer sagen, dass zumindest aus meiner Warte heraus, ist es situationsabhängig, situativ. Denn ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, hier um 2 Uhr mittags in der prallen Sonne irgendwas reinzuzimmern, was nicht ein Kaipi-Sound ist.
Mhm.
So, in einem dunklen Keller, in dem ich nichts sehe, möchte ich keinen Kaipi-Sound. Also nur um es einfach mal grob zu umreißen, für mich ist das immer eine situative Frage.
Mhm. Und ich finde, da müssen ja auch so ganz große DJs, wie zum Beispiel Sven Feht, den ich auch, ich mag den einfach. Wenn du den in Ibiza hörst, ist es auch was komplett anderes, als wenn du ein Set von dem irgendwo um 5 in Frankfurt
hörst. Ne? Ja, das ist, ja, ganz klar. Das sollte man sich halt auch immer wieder vor Augen halten. Also deswegen finde ich auch manchmal, einen dunklen, deepen Techno will ich nicht in einer Boiler Room Situation mit vielen Scheinwerfern erleben, weil der Sound passt für mich emotional da gar nicht hin.
Mhm.
Der hat da nichts zu suchen. Während so, keine Ahnung, dieser Performance Techno, wo man mittrillert und man eigentlich quasi wie auf einem Festival mit allen irgendwie rumspringt, der gehört in einen hellen Raum im Endeffekt.
Ich mag ja, was du sagst, so in so einen hellen Raum, da mag ich ja gerne eine Freundin von mir hat immer gesagt, Bulgaren-Techno, bist du so DJ Diaz oder sowas, so was so auf dem Lost Gypsy Land und so gespielt wird, das so sehr perkussiv und so. Das ist das, wie würdest du deinen Sound beschreiben, so grundsätzlich?
Was schneller, was härter, melodisch.
Welches Tempo ist deins?
Mein Sweet Spot ist eigentlich momentan, ich würde mal 160 BPM sagen.
Boah, echt so schnell?
Okay. Ja.
Ach, krass.
Ist halt immer das, was die Leute nicht mitschneiden oder nicht mitschneiden wollen, dass man gerade jemand, der vielleicht doppelt so alt ist wie sie oder 2,5-fach so alt ist wie sie gegebenenfalls, weil sie sich einfach nicht erwarten, gegen die Wand rotzt mit dem Sound.
Vorurteile, ich hätte jetzt auch dich auf 135 geschätzt, hätte ich jetzt ein Thema geben müssen.
Naja. Also ich werde deswegen auch, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber die letzten Bookings waren alle, bitte spiel nicht über 150. Und ich so, ja, ist ja in Ordnung.
Dann bist du eigentlich der Richtige für die Nur Böse. Hast du das schon mal gespielt?
Nein, habe ich nicht.
Okay, aber das ist...
Es gab mal Überlegungen, soweit ich mich richtig erinnere, aber diese Überlegungen haben sich dann nicht verfestigt.
Okay, verstehe. Ja. Okay, und dann hast du angefangen zu DJen und hast Veranstaltungen gemacht und dann bist du so richtig in die, also jetzt bist du quasi ja auch Content Creator.
Ja.
Und so bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, dass ich halt Reels gesehen habe von dir, wo du was über die Techno-Szene sagst und das fand ich super interessant. das ist dann eigentlich, ist einfach relativ schnell gegangen, dass du dann so in die Szene gesteppt bist und da sofort connect
also, hast. Also ich gebe dir einen kleinen Abriss. Ja. 2016 bin ich dann auf ein Format übergesprungen, allein auf ein Veranstaltungsformat, mein Festival, weil das lief super. Ohne Promo hatte ich plötzlich 700 Leute in der Butze, was eigentlich erstaunlich war. Ein Bekannter von mir, der einen Club leitet, nicht das Odonien, einen anderen Club, meinte, du musst dich halt konzentrieren. Also, wenn du DJ sein willst, kannst du nicht tausende von Veranstaltungen machen, dann konzentrier dich auf eine. Und dann habe ich mich aufs Festival konzentriert und habe dann versucht, den Rest halt mit DJing dann auch zu auszufüllen. Ich, Content Creator war ich nämlich auch da dann schon relativ zeitnah, weil ich 2016 meine erste Live-Show bei 674 FM gestartet habe, wo ich dann auch schon Gesprächspartner hatte, wie Gabriel Ananda oder Robert Babic. Quasi so eine Interviewsituation. Hängt halt auch damit zusammen, das ist ja eine Sache, die konnte ich schon irgendwie immer. Ich habe ja schon als Abiturient eine kommerzielle Zeitung, ein Punk-Fanzine gegründet, okay, und bin quer durch Europa auf Festivals gefahren, um Interviews zu führen und dergleichen. Also das war schon so mein Ding, was ich auch machen wollte und konnte. Von daher habe ich das dann einfach nur transponiert für die Techno-Welt.
Und dann hast du wann hast du mit diesen Reels angefangen?
Wenn
du
die Reels, das Talking Head-Format habe ich 2019 auf YouTube angefangen und Facebook und so weiter. Das lief 1, 2, 3 Jahre immer mal vereinzelt. Und jetzt habe ich eigentlich erst vor 4 Monaten oder so erst wieder richtig intensiv damit angefangen, dass ich tatsächlich auch 3 Reels pro Woche raushaue. Mhm. So, weil es halt sehr viel Gesprächsbedarf gibt. Davor hatte ich halt noch eine Talkshow, die leider jetzt aufgrund Personalmangels erstmal auf Eis ist. Die hat das ja alles abgedeckt. Die Themen, über die ich sprechen wollte, konnte ich alle in die Sendung, in die Live-Sendung reinbauen mit Gesprächspartnern, die mir dann auch Feedback geben. Dadurch, dass die Sendung jetzt nicht mehr existiert, so in dieser Art und Weise momentan, musste ich mir halt überlegen, wie mache ich es? Wie kann ich immer noch über die Themen, die mich beschäftigen, irgendwo, nachdenken, öffentlich nachdenken. Mhm. Bringt ja nichts, wenn ich da in meinem kleinen stillen Kämmerlein nur für mich allein darüber nachdenke. Dafür bin ich auch ein, glaube ich, zu aktiver Akteur der Szene. Mhm.
Wie würdest du denn die Techno-Szene, also erstmal so im Großen und Ganzen, magst du die Techno-Szene? Ist das
jetzt eine Frage, soll ich es tatsächlich werten? Nein, die Sache ist.
Nein, ich habe drauf gefragt. Vielleicht frage ich anders. Fühlst du dich in der Techno-Szene so alles, natürlich nerven einen manchmal Sachen, aber alles in allem fühlst du dich da richtig wohl?
Das ist heutzutage schwer zu beantworten. Also, sie ist gerade in einem großen Umbruchprozess. So, in der alten Techno-Szene habe ich mich wohlgefühlt, in der neuen fühle ich mich teilweise auch wohl. Auf der anderen Seite gibt es so viele Elemente in der Techno-Szene, wo ich mich frage, was wollt ihr eigentlich? Also es geht ganz simple Sachen. Alle schreien, dass sie ein Awareness-Team haben wollen, schaffen ein Awareness-Team an, was ein Taui kostet und die Kosten aufschlägt auf die Ticketpreise, ist es auch wieder nicht recht. Weil, wieso sind jetzt die Tickets teurer geworden? Ihr wolltet Awareness haben. Es ist so eine gewisse Orientierungslosigkeit, weil einige halt nicht verstehen, dass es ja bestimmte Mechanismen gibt, die, egal ob man sie möchte oder nicht, einfach akzeptiert werden müssen. Das heißt, dass die Leute nicht einfach umsonst arbeiten. Man muss damit rechnen, dass die Leute Geld dafür haben wollen, dass sie an der Kasse sitzen und dergleichen. Es mag zwar Kollektive geben, die das meiste irgendwo freiwillig abdecken können, aber gehen wir mal nicht davon aus, dass Kollektive jetzt den gesamten Bespaßungsmarkt, was Raves angeht, erledigen können. Dafür sind sie auch teilweise noch nicht reif genug im Endeffekt.
Naja, und ich finde auch, ist es auch in Ordnung, Geld zu verdienen. Ja. Also ich meine jetzt nicht mit Geld zu verdienen, hey, da ist jemand, der macht sich die Millionen in die Taschen, aber wenn man ein halbes Jahr lang... Ne,
die Leute sind ja schon außer Rand und Band gewesen, wenn sie dann gehört haben, keine Ahnung, nach dem Festival, an dem ich 9 Monate gesessen habe, um es vorzubereiten, habe ich, keine Ahnung, im vierstelligen Betrag für mich gehabt. Und ich sag so, ja, aber jetzt rechne mal die Arbeitszeiten, die ja protokolliert sind, durch. Dann bin ich bei einem Stundensatz von 1,90. Ist zwar auf einen Schlag ausgezahlt, aber bitte sehr, bleib mal ein bisschen ruhig. Das ist nicht mal mehr Mindestlohn. Das ist ein Eurojob im Endeffekt, wenn du das so siehst.
Genau, das ist ja auch generell in der Kunst und in der Musik, sage ich auch immer so, ey, du bezahlst mich nicht für den Gig, den ich spiele, den spiele ich dir umsonst. Aber dafür, dass ich mich vorbereitet habe, dafür, dass ich ewig Zeit damit verbringe, mein Instrument gelernt zu haben und sowas. Und das ist ja... Da ähnlich.
Ne? Ja, und das ist halt so ein Ding, da sind halt gerade momentan so viele Bewegungen in der Szene drin. Also dadurch, dass halt auch jetzt viele Unerfahrene, das mache ich nicht am Alter unbedingt fest, aber generell und mit der Musikbranche unerfahrene Menschen reinkommen, um als Akteur irgendwas zu machen, den kannst du, sagen wir es mal so, den kannst du erzählen, dass 100 Euro für einen 1-Stunden-Gig okay ist, selbst wenn du 18 Euro an der Ticketkasse nimmst. Mhm. So, da sind Verschiebungen drin und die Leute sind teilweise zu leichtgläubig, was das Business angeht. So, wenn man unerfahren ist, dann kann man einem alles Mögliche erzählen und deswegen mache ich auch diese Reels, um zu sagen, ja, Mama, stopp. Ich habe ja nicht umsonst solche Worte wie der musikalische Hartgeldstrich in die Runde geworfen. Also, weil natürlich in dieser Maschinerie wird so etwas natürlich gerne genutzt. Ausgenutzt.
Wobei ich finde, wenn du jetzt als Newcomer oder als noch nicht so bekannter, profilierter DJ mal irgendwie für wenig spielst, also das hast du das ja in anderen nicht. Szenen auch.
Ja,
also
gut, aber
wir haben früher als Punkband auch für ein Kastenbier gespielt. Ne?
Ja gut, auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du, sagen wir mal, du hast ein Line-Up mit, jetzt machen wir es schön groß, 10 Leuten. Verlangst 20 Euro an der Kasse oder 15 Euro an der Kasse. In den Bums passen, keine Ahnung, 500 Leute rein. Rechne mal aus, wie viel du da reinholst über die Tickets.
15 sind 7.500.
Oder? Aha, ja. So. Ja. Und dann speist du jeden mit 50 oder 100 Euro ab?
Nee,
das ist der Punkt.
Nee, das ist nicht in
Ordnung. So, also an der Stelle und...
Aber da ist, glaube ich, auch die Techno-Szene noch ein bisschen anders, weil wenn du jetzt ein Punk-Festival machen würdest, hättest du oben auf jeden Fall 2 Leute stehen, die mindestens 2.000 haben.
Ja, aber gut, ne? Das haben wir nicht mehr bei allen Line-Ups. Da sind zwar bekanntere Namen, aber die kriegen auch nicht unbedingt die Ultra-Gagen. Mhm. So, wenn ich dann zu meinem Festival rüberschaue, da kriegt fast jeder seine Vollgage, obwohl er oder sie nur eine Stunde spielt oder eine Stunde 15. Also sie kriegen das, was sie auch kriegen würden bei 2,5 Stunden.
Mhm.
Weil ich sage, ja, ihr DJs arbeiten nicht auf Stundenlohn. Das machen die DJs, keine Ahnung, in der Klapsmühle.
gut, aber
oder Wiener Steffi.
Ja.
Also zwei, keine Ahnung, für die Leute, die es nicht kennen, Läden, in denen einfach der DJ von Laden auf bis Laden zu derselbe ist und die ganze Zeit nur irgendwelche...
Ja, aber ganz ehrlich, das ist würde ich auch nicht unbedingt als DJ sagen. Das ist jemand, der eine Spotify-Playlist zusammenstellt, oder?
Ja, also, oder damals im Underground gab es einen Metal-DJ. Der hat auch angefangen, wenn der Laden aufmacht, wenn er zumacht. Also machen wir es mal nicht an der Musik-Art fest. So, ne? Das sind Leute, die werden nach Stunde bezahlt. Die werden nicht pro Gig bezahlt.
Ja, aber ich muss auch nochmal wirklich sagen, dass ich finde, dass ein DJ in jedem anderen Genre, außer in Hip-Hop und Techno ist nochmal was anderes, weil bei Rockmusik spielst du Lieder und bei Dings ist es ja ein Instrument. Also da ist es ja auch, es kommen ja auch Leute mit irgendwelchen.
Ich will niemandem abreden, dass er DJ ist. Also auch der Hochzeits-DJ ist DJ. Ich weiß, aber der verdient sogar saugeil im Vergleich zu mir, wenn ich auflege.
Ja, das ist ja auch der musikalische Hartgeldstrich.
Ja, das ist nicht der Hartgeldstrich.
Das ist Escort.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist Escort.
Ja, okay, alles
klar. Ja, also klar, du musst dein Equipment mitbringen, aber dafür gehst du dann auch mit 1,5 nach Hause.
Ja.
Also.
Aber ey, dann lass uns über die Veränderung der Szene reden. Du hast da ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Besonders interessant, ich möchte das mal kurz vorlesen. Mhm. Da war eine Passage drin, die auch gesellschaftlich super interessant wird. Spontanität wird immer häufiger als Übergriff empfunden. Unangekündigt anrufen gilt vielen schon als Grenzüberschreitung. Unangemeldet vorbeikommen erst recht. Kommunikation wird stärker gefiltert, stärker vorreguliert und stärker an persönlichen Wohlfühlgrenzen gebunden. Gleichzeitig haben sich Formen etabliert, die früher eher als unhöflich oder feige galten und heute oft einfach hingenommen werden. Ghosting, Rückzug ohne Erklärung, keine Antwort als Botschaft. Konflikte werden nicht mehr unbedingt ausgetragen, sondern oft umgangen. Negatives wird nicht verarbeitet, sondern aussortiert.
Unterschreibe ich dir auch nochmal.
Ja. Also, und das, damit konnte ich irgendwie total relaten. Das finde ich super spannend. Und das ist auch so ein generelles Gesellschaftsding, weil ich immer jemand bin, der gerne anruft. Hm? Also auch schon, allein schon so beim Dating, wo ich so denke, ey, wenn wir 10 Minuten miteinander telefonieren, dann wissen wir grob viel besser, wie die Chemie zwischen uns, egal für was ist, als wenn wir ein halbes Jahr lang WhatsApp schreiben, die vielleicht sogar von ChatGPT korrigiert sind. Ne?
Ja, klar. Ja, aber das sind ja Mechanismen, die greifen auch in solche Dinge wie die Szene rein. Die greifen in alle Bereiche, Lebensbereiche ja rein. So, wie wir miteinander umgehen und was wir für uns als richtig akzeptieren und was nicht. Das ist einfach so. Deswegen habe ich das auch gerade nochmal da mit eingebracht, weil es halt wichtig ist, dass man ansatzweise zumindest nachvollzieht, wenn man es nicht für sich selber auch so sieht, aber dass man nachvollziehen kann, warum bestimmte Mechanismen sind, wie sie sind.
Mhm. Ich bin ehrlich gesagt da auch noch ein bisschen radikaler, also zumindest in meinem persönlichen Umfeld, dass ich sage so, ich habe auch ein paar Freunde, die sehr gerne sehr viel WhatsApp schreiben und ich verweigere mich dem. Wirklich? Muss ich ehrlich sagen. Ja. Einfach so, ich habe so viel zu tun, ich will so viel machen und komm gerne zum Essen zu mir. Lass uns, wenn du ein Problem hast, kannst du mich immer anrufen, auch von mir aus nachts. Aber ich schreibe jetzt nicht eine Stunde lang mit dir über deine Probleme per WhatsApp. Ich mach's einfach nicht. Sorry.
Ja. So. Also Kommunikation ist für viele ja problematisch. Ich habe das sogar ich habe ja immer Nachgespräche von meinem Festival mit fast jedem Künstler. Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal richtig massiv Probleme von den Nachwuchskünstlern, die Nachwuchskünstler zum Nachgespräch zu bekommen. Weil Festival ist gelaufen. Können wir das nicht schriftlich machen? Können wir dies, das? Müssen wir dazu sprechen? Müssen wir uns dazu sehen? Und ich so, Das ist normal so, wie es läuft. Und ich war echt perplex, dass nachdem man jemandem die Chance gegeben hat zu spielen, dass dann diese Problematik auch noch auftaucht. Also dass sich einige tatsächlich mittlerweile offenen Dialogen und dergleichen einfach verschließen.
Das ist auch nicht besonders klug von den Leuten, weil jemand, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, das Geilste an diesem Podcast hier ist, dass ich Menschen kennenlerne und dass ich sau oft schon danach noch essen gegangen bin und ich habe durch diesen Podcast Freunde gefunden. So.
Aber
und das ist und so soll, also
Kommunikation ist schwer geworden. Das habe ich auch während des Festivals festgestellt, weil dieses Jahr war es auffällig, wie wenig die Künstler untereinander sich ausgetauscht haben. Es war eigentlich mal ein Kommunikationsfestival. Das heißt, die Leute haben Leute kennengelernt, mit denen sie sonst eigentlich gar keine Berührungspunkte haben, weil sie aus einem anderen Musikgenre kommen oder was auch immer. Nein, die Leute haben es diesmal gar nicht mehr so richtig genutzt, keine Ahnung, 40 der anderen DJs kennenzulernen, die sie sonst in ihrem Leben nicht treffen würden, um vielleicht auch mal gemeinsam Ideen zu haben oder was auch immer. Also da hat sich einiges verändert. Unsere Kommunikation ist halt sehr eingegrenzt geworden. So, und von daher, ja, es ist halt für einige schon übergriffig, wenn man, wie ich ja auch immer wieder sage, für viele ist es übergriffig, selbst geschäftlich gesehen, wenn ich sie direkt anrufe, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, ob ich gerade anrufen kann.
Ja, aber ich verstehe es nicht, weil du kannst ja im Zweifelsfall nicht drangehen.
Ja,
du siehst ja sogar noch, wer anruft. So, und wenn ich jetzt keinen Bock auf Mike habe, dann mache ich so.
Ja, aber es ist halt, es darf sich nichts böse anfühlen. Wenn der wird ja nicht ohne Grund anrufen, also könnte er was Negatives, soll er schreiben.
Ja.
So, also es darf, das sind so Präventivmaßnahmen, die einige haben, weil sie einfach Konflikten aus dem Weg gehen wollen, warum sie auch nicht mehr konfliktfähig sind.
Ja, und weil sie es vielleicht auch nie so gelernt haben.
Ja, ja.
Ne? Also das kann man denen vielleicht auch gar nicht immer vorwerfen. Ne?
Nee, ich werfe das auch niemand vor, die sind so groß geworden.
Ja, ja.
Es macht es für mich schwer, weil ich nicht so groß geworden bin, immer daran zu denken, ist klar, weil die kennen es nicht anders. Aber das versuche ich halt auch immer wieder aufzuarbeiten in meinen Reels und stelle mir da ja auch immer wieder die Frage, wo kommen die her? Also warum ist das so? Und deswegen habe ich auch immer wieder versucht, immer beide Seiten abzugreifen, die Pro- und die Kontra-Seite, um selber auch zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Was passiert da gerade in der Szene?
Wie würdest du denn jetzt unabhängig, das war jetzt ein Thema, die Kommunikation, was würdest du denn sonst noch so die Main-Punkte sagen, was sich verändert hat? Also ich vermute mal auch nach Corona, ne?
Das war die große Disruption. Es wird viel gefordert, ohne Alternativen zum Beispiel zu sagen. Und dadurch sind natürlich einige Leute sehr aufgeschmissen. Ich versuche ein Beispiel zu geben. Wir sind uns alle einig, dass, keine Ahnung, von hinten antanzen, dies, das, Ananas, ist alles übergriffig, bin ich auch hinter. Auf der anderen Seite ich habe nicht ein einziges Reel zum Thema gesehen, wie man jetzt eigentlich jemanden flirten darf, den man nicht kennt. Also wie mache ich auf mich aufmerksam und mit jemandem, kein einziges, es gibt nur Reels, die sagen, wie es nicht sein darf, aber es gibt kein einziges Reel, was das Thema wirklich ernsthaft behandelt, ja, wie machst du es richtig? Das heißt, daran steht eine Orientierungslosigkeit. Dann gibt es solche Sachen wie, ich finde es echt geil, wenn Leute sober raven gehen, sollen sie machen. Ich möchte mich da am Abend nicht festlegen. Ich war jetzt ein paar Mal sober raven, aber ich will mich da nicht festlegen. Auf der anderen Seite, so wie die Präsentation, weil das Gedankens hinterher ist, ist das auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das erinnert mich an die ganze Straight-Edge-Geschichte aus den 90ern mit den militanten Straight-Edgern, die dann quasi jedem den Abend versaut haben, wenn er auch nur Alkohol angeguckt hat. Oder die Messer aus der Küche von einem Jugendzentrum geklaut haben, damit auch ja keine Bratwurst geschnitten werden kann, weil die Straight-Edger waren ja keine Drogen, kein Alkohol, kein Sex, manchmal verhärten die Fronten und ich denke mir, wozu? Macht doch einfach euer Ding, sag doch einfach, probier es aus und wenn es nichts für dich ist, dann ist es halt nichts für dich. Anstatt zu sagen, das ist viel geiler. Wenn ich mir dann überlege, dass dann auch noch Leute sagen, sie haben noch nie was ausprobiert und das ist geiler ohne, dann frage ich mich, wo sie den Vergleichswert her haben. Also klar, kann man so sagen, aber entzieht sich meiner Logik.
Aber würdest du denn sagen, dass die jungen Raver eher sober sind als die Älteren? Das weiß ich jetzt nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir haben eine Verschiebung des Konsumsverhaltens. Während vor Corona Lakritze genascht wurde, die einen dieses empathisch-liebevolle fühlen lässt, ist nach der Disruption der Anteil eher rübergegangen zu Dingen, die ein fokussierter performative machen. Dass die eher im Vordergrund gegangen sind. Was ein bisschen weniger geworden ist, auf jeden Fall, ist der Alkoholkonsum. Mhm. Der ist generell weniger geworden, also zumindest in meiner Wahrnehmung.
Wo du das gerade sagst, dass immer gesagt wird, was nicht gemacht werden soll, ne? Lustig, weil da habe ich auch ich beschäftige mich ja auch im Moment viel irgendwie so ein bisschen mit Feminismus, weil ich als heterosexueller Mann natürlich 43 irgendwie darauf in der sexpositiven Szene reagieren muss und es auch ehrlich gesagt anders gelernt habe und auch vieles natürlich auch verstehe, aber wie du schon sagst, es wird alles super, was man darf man nicht und negativ gesehen. Und ich habe gestern zufällig, habe ich das Lied von Ina Deta, Neue Männer braucht das Land, gehört. Ne? Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Text es nur darum geht, wie Männer sein sollen, damit sie cool sind für sie. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch eigentlich ein viel schönerer Feminismus, dass sie ein Lied macht, wo sie erzählt, hey, der Mann soll so sein und so will ich das haben und der muss das und das machen. Ist doch viel cooler, als zu sagen, alle...
Ne? Mein großes Problem ist, wir haben da einen Haufen Leute, die in der Szene rumlaufen, die sehr orientierungslos sind und nach Reels und bei Instagram Influencern aus der Techno-Szene nach Informationen suchen, wie macht man es richtig, wie zieht man sich richtig an, get ready with me, ja, was auch immer. Und denen erzählst du die ganze Zeit, was sie nicht machen dürfen. Aber du erzählst ihnen nicht, wie sie es richtig machen sollen. Außer wenn es darum geht, wie sie sich anziehen können.
Wie sie ins Berg sein
oder wie sie tanzen sollen. Aber die grundlegenden Sachen, da ist es nur, mach dies nicht, anstatt mach das.
Ja.
Was ja automatisch das andere rausschließt. Also Orientierungslosigkeit ist ja so ein allgemeines Phänomen. Das ist ja auch, das ist jetzt ein Hot Take von mir. Wahrscheinlich werden viele jetzt schreien, aber solche Leute wie Tate haben deswegen so viel Zulauf, weil da draußen laufen Jungs rum, denen kannst du nicht sagen, du kannst was immer auch immer du sein möchtest, du kannst ein Schmetterling sein, du kannst ein Einhorn sein. Das interessiert sie nicht. Die wollen einen Vorschlag haben, was sie sein können. Mhm. Dann kommen die um die Ecke, die einen Vorschlag haben, anstatt dass man ihnen einen richtigen Vorschlag gibt. Sagt man ihnen, sei doch, was du sein möchtest. Und dann kommen die Leute mit einer ganz vorgefertigten, das kannst du sein, Rezeptur. Natürlich verfallen die den Leuten.
Genau, und da muss man ja auch überlegen, das sind Jungs, die entdecken gerade ihre Sexualität. Ja. Die sind 18, die haben Testosteronspiegel von was weiß ich.
Den kannst du alles angehen.
Ja, genau. Und die muss man die an die Hand nehmen und sagen, hey, irgendwie... So geht's. Aber nicht so, wie Tate es macht.
Ja, natürlich nicht. So, du kannst doch nicht jemanden, der auf der Suche nach Orientierung ist, sagen, ja, such sie selber. Also du darfst sagen, was du möchtest, such doch deine Orientierung. Das ist ja quasi vom Kopf stoßen.
Und wie lösen wir das? Oder wie versuchst du das, gerade jetzt in Bezug auf die Techno-Szene?
Ja, wenn du dir meine Reels genau angeschaut hast, gebe ich ja immer verschiedene Optionen an und versuche auch klarzustellen, welche Konsequenzen das hat. Das heißt, man muss sich überlegen, ist das für mich okay? Ne? Also ich mache fast nie Reels, wo ich sage, mach das nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt...
Du beleuchtest immer zwei Seiten und dann...
So, ich habe gestern oder vorgestern ein Reel hochgeladen, hinterm DJ tanzen.
Ja, das habe ich gesehen.
So, ich sag nicht, dass du es nicht machen sollst. Aber wenn schon, dann halt Regeln ein. Mhm. Also, verpiss dich mit deinen Getränken hinterm DJ. Und wenn der DJ sagt, er will seine Ruhe haben und dann gehst du weg. Ende. So, ganz einfache Sache. Man muss nicht, ja, kannst du schon machen, sagen, du musst schon irgendwo immer Rahmenbedingungen setzen. Es ist okay, wenn du es machst, auch wenn andere das affig finden, aber mittlerweile ist es halt an Performance-Techno teilweise und die Leute wollen halt der Welt zeigen, dass sie existieren. Also das ist ja ein ganz großes Ding. Ansonsten hätten wir immer noch dunkle Clubräume, aber nein, wir brauchen helle Clubräume, damit man der Welt auch zeigen kann, dass man existiert, indem man auch die Performance gibt, dass man mitsingt und auch alle das sehen, dass man da voll dabei ist. Also das ist ja, ansonsten, wie gesagt, bräuchten wir keine Beleuchtung, hätten wir da den dunklen Clubraum, es gibt keinen Performance-Techno.
Ey, dazu kann ich dir eine Story erzählen, die mir letztens passiert ist, und zwar, ich wollte feiern gehen mit einer alten Freundin. Wir hatten uns 8 Jahre nicht gesehen. Wir wollten mal wieder zusammen Lakritze nehmen, wie du so schön sagst. Und dann sagt sie, komm auf die alten Zeiten, wir gucken uns Westbam an, da im Zoom oder ehemaliges Cocoon Club. Ja. Ne? Und dann, ja, cool, ich habe Westbam schon mal im Gewölbe gesehen. Ja. Der spielt tierisch cool, ne? Ja? Ist jetzt nicht das Neueste, der liegt mit, also das, ich fand es super gut, wie der auflegt. Und dann sind wir dann da rein und dann war dieser Club, das, also wir konnten es nicht fassen. Da war erstmal so ein Barrier aufgebaut, richtig wie bei einem Konzert. Dann standen da wirklich vorne Leute, einer mit einer Platte und einem Edding und wollte die ganze Zeit, dass der unterschreibt. Dann war da neben mir eine Frau bei irgendjemandem auf den Schultern und dann waren da noch so 3 Jungs, die so Mallorca-mäßig Schalala gemacht haben. Ja. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir können hier auf gar keinen Fall irgendwas nehmen. Wir kommen sofort super schlecht drauf.
Ja.
Und haben uns noch eine halbe Stunde verpisst und sind in einen kleinen, dunklen Club in Frankfurt gegangen und haben tierisch geilen DJ gesehen und Spaß gehabt.
Ja, klar. So, ne? Also, und wir müssen uns auch bewusst machen, Zeiten ändern sich und das heißt nicht nur, dass die Jüngeren sich geändert haben. Ich gebe ein Beispiel. Alle regen sich immer über die Handys auf. Handy hier, Handy da, ja. Warum gab es damals nicht so viele Handys? Ja, es gab keine Handys. So, wenn ich mir anschaue, wen ich bei einigen Open Airs da mit Handys filmen sehe, dann ist das auch die Generation, die in meiner Liga ist und älter. Weil jetzt haben sie das Spielzeug, jetzt können sie aufnehmen. Früher gab es nicht so viele Handys, ganz einfach, weil es sie nicht gab. Es gab keine Handys und mit einer keine Ahnung, Super 8 Kamera bist du ja nicht in den Club gegangen.
Und auch nicht reingekommen.
Ja, eben. So, das, aber so weit denken die meisten ja gar nicht, wenn sie dann darüber schimpfen, oh, früher gab's doch. Ja, früher gab's die Dinger auch nicht.
Ich muss ehrlich sagen, ich gehe jetzt auch nicht super häufig feiern, aber wenn ich feiern gehe, war ich immer in Clubs, wo es entweder verboten ist.
Ja, gut.
Oder wo es, also, ich weiß nicht, ich bin in der Kölner Techno-Szene gar nicht so drin.
Es ging mir auch nicht darum, um das Handy an sich. Ich wollte einfach nur aufzeigen, dass Zeiten ändern sich, auch bei den Älteren haben sich Dinge verändert. Denn, wie gesagt, ich habe so viele Ältere gesehen, die, wenn es nicht verboten war, plötzlich ihr Handy dann und hier mal gefilmt und da mal gefilmt. Was macht denn das besser? Nur weil ihr älter seid, könnt, und dann, nein.
Ja.
Und das hat mir erst gezeigt, ja, dadurch, dass sich die Zeiten geändert haben. Da, hier in dem Fall, bei diesem Beispiel, dadurch, dass es Handy plötzlich gibt, die filmen können. Ändern sich generell Dinge.
Mhm.
Das kann man nicht generationsmäßig als...
Und du findest tatsächlich auch auf so dunklen Raves auch super viele junge Leute.
Ja. Ne?
Und es gibt ja auch super viele, eine Sache, die mir auch einfällt, die ich zum Beispiel an Jungen jetzt gerade auf Kinky Raves super finde, ist, dass ich festgestellt habe, dass junge Frauen wahnsinnig gut ihre Bedürfnisse und also wahnsinnig gut artikulieren können, was Grenzen für sie sind. Also ich erinnere mich dran, ich habe mit Sabrina mal aus dem KitKat ein Mädel mitgenommen, die war 22 und dann fing das so an und ich merkte, die mag es ein bisschen rougher und dann habe ich die gefragt, wie es denn bei ihr aussieht und dann hat die mir haarklein gesagt, das geht nicht und dann dachte ich mir auch nur so, boah, super cool, weil da kann ich ja auch super gut damit arbeiten, weil ich muss mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen.
Ne? Das ist mir halt zum Beispiel, wenn ich auf der Böse war oder was auch immer hier in Köln, die ja auch eine Kinky Party im Endeffekt ist, mir ist aufgefallen, dass dort das Publikum, was das Äußern ihrer eigenen Wünsche angeht, generell, und das Feierverhalten, viel weiter sind als Leute, die auf einen generellen Rave gehen und solche, weil sie sich viel mehr bewusster sind, wo sie sich befinden und dadurch auch ein höheres Maß an Rücksicht haben gegenüber anderen. Also das muss man schon sagen. Also die Leute, die in diese Welt eingetaucht sind, sind meistens einen Schritt weiter schon.
Ja. Genau das hast du halt auch in dem Artikel. Es gibt diese zwei Arten von Feiern. Wir haben das gerade schon mal ein bisschen angerissen. Könntest du das vielleicht noch mal beschreiben, was die?
Also ich habe zwei Gruppen definiert. Genau. Also ich glaube nicht, dass ich es erfunden habe, aber viele haben es jetzt ja übernommen, diese Begrifflichkeiten. Das ist der Performance Techno und das ist der immersive Techno. So. Das sind auch zwei verschiedene Arten, wie man feiert. Immersiver Techno heißt, ich will in die Musik eintauchen, gegebenenfalls mit Substanzhilfe, was auch immer, Lakritze, schön, Liebe und so weiter, Abfahrt. Und es kann um mich herum dunkel sein, weil ich möchte in meinen eigenen Film hinein. Und es gibt den Performance Techno. Das heißt, ich möchte, dass die Welt sieht, was für ein toller Mensch ich bin. Toller Mensch. Mhm. Wo ich einfach, das ist quasi Festival-mäßig. Alle singen gemeinsam die Lyrics, weil die kennt auch jeder, keine Ahnung. Und alle schauen aufeinander. Jeder macht mit, es ist die Gemeinschaft. Während du im Immersiven, da bist du für dich. Du tanzt vielleicht mit irgendjemandem, aber du bist primär für dich da und verinnerlichst die Musik, du verschmilzt mit der Musik. Also das sind die zwei groben Richtungen, die ich mittlerweile so sehe.
Und da gibt's ja auch richtig, also die einen fühlen sich auf der anderen Veranstaltung ja jeweils auch nicht wohl, würde ich mal sagen. Also das ist ja im Prinzip dieses Westbam-Ding, wo wir so gedacht haben, hier sind wir irgendwie
es kann mal falsch funktionieren. Also bei mir auf dem Festival gibt's ja in den beiden Floors, die da sind, beide Möglichkeiten.
Okay.
Und es funktioniert, weil du bist nicht gezwungen, die ganze Zeit in den anderen Bereich reinzugehen, aber du kannst ja mal reinschnuppern.
Mhm.
Und das funktioniert dann auch
ist
teilweise.
Ist das bei deinem Festival dann auch bewusst so ausgewählt?
Ja.
Du hast einen Floor, wo rumtatum und auch viele Drops die ganze Zeit.
Ja.
Und der andere Floor, der ist dunkel und interessant, okay. Gehst du privat denn auf Raves, die diese Performance sind?
Mach ich auch.
Ja, okay.
Mach ich auch. Momentan bin ich relativ wenig unterwegs. Das hängt immer damit zusammen, dass ich in diese Falle hinein tappe, dass ich nicht gerne allein losgehe.
Aha.
So. Gerade in meinem Umfeld jetzt viele entweder durch Arbeit oder durch zeitliche Probleme generell einfach immer weniger losgehen und ich habe halt keinen Nerv, wie vor 10 Jahren einfach allein loszulaufen und jedes Mal wieder neue Leute kennenzulernen, in der Hoffnung, neue Leute kennenzulernen.
Aber dich kennt man doch in der Szene.
Nicht mehr so stark wie früher. Also früher bis Corona konnte ich keine 5 Meter weit gehen, ohne erkannt zu werden und ohne irgendwelche Leute um mich herum zu haben. Das hat sich bei Corona dann darauf verändert, dass ich du bist doch der rüstige Rentner, der immer bei allen Raves mit den blauen Haaren ist. Da wusste schon keiner mehr, dass ich auflege. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert. Aber das ist halt auch eher so diese Hallo-Schiene. Das ist ja nicht die Schiene, mit der man dann den ganzen Abend verbringen möchte.
Mhm.
Also
würdest du denn auch sagen, also ich kann da ja auch einfach mal meine Meinung, also ich finde, Techno ist schon dieses das zweite, also immer, wie hast du es genannt?
Immersiv.
Ja. Also dann, weil
für mich
Es ist ja auch so dieses in Trance kommen. Das geht ja auch nicht, wenn du alle 2 Minuten einen fetten Drop hast.
Ja.
Das funktioniert dann einfach nicht.
Das ist halt wieder auch persönlich situativ. Was brauche ich gerade?
Mhm.
Mich mal wieder fallen lassen und einfach treiben lassen mit der Menge in der Musik. Das ist sehr schön, aber dafür muss man dann auch erstmal die Gelegenheit haben. Man muss damit arbeiten, was man hat.
Mhm.
So, das andere kann Spaß machen, ist jetzt aber nicht unbedingt das, was ich alleine machen würde. Also das ist nicht das, was ich ausschließlich machen würde. Also ich würde.
Dann gehst du dann eher auch aus Interesse an.
Hin und wieder macht Spaß, aber ansonsten ist es eher so, okay, gibt gerade nichts anderes und eh du zu Hause versauerst.
Wie magst du diesen Techno, diesen Hip-Hop-Techno? Also so, es gibt ja auch super viele.
Damit komme ich nun gar nicht so weit.
Okay.
Man kann natürlich alles irgendwo verwursten, aber am Ende des Tages, ich bin auch nicht für alles die Zielgruppe.
Ja, ja.
Kann ich mit leben?
Ja, ich sowieso. Ich finde auch, man kann ja auch, also nur weil ich sage, das ist scheiße, heißt das ja nicht, dass es scheiße ist, aber ich kann ja trotzdem die Meinung haben einfach.
Ein guter Freund von mir hat gesagt, es gibt keine Scheißmusik, es gibt nur Musik, die mir nicht gefällt.
Ja.
So, und würde ich immer noch so unterschreiben. Ja. Vielleicht gibt es ein bisschen Scheißmusik, aber das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber generell, es gibt keine. Ich würde niemanden verurteilen dafür, dass er irgendeine bestimmte Art von Musik hört. Es gibt einfach Musik, die mir persönlich nicht gefällt.
Mhm. Du hast schon ein paar Mal jetzt dein Festival angesprochen. Erzähl mal, was machst du da? Was ist das für ein
Festival? Was mache ich da?
Für die Leute,
also
die
das Festival ist, sagen wir mal, ein relativ bekanntes regionales Festival, wo ich das anfing als Birthday Bash von mir und immer noch grob im Zeitraum meines Birthdays stattfindet, zu dem ich dann meistens so um die 40, 50 DJs zusammentrommel, die dann in Odonien auf allen verfügbaren Flächen über 14, 15, 16 Stunden die Leute bespaßen.
Geil. Wann ist das immer?
Meistens irgendwann Februar, März.
Ah, okay,
ja,
krass.
Ja.
Aber dann nur in den drinnen Flächen?
Ja, ja, nur in den drinnen Flächen. Ja. Also alles andere wäre ein bisschen arg viel bei den Temperaturen.
Dann lass uns der Überbegriff ist, da habe ich nämlich auch ein Reel von dir gesehen, was ich interessant fand.
Ja.
Inwiefern ist Techno politisch?
In meinen Augen ist Techno komplett politisch, weil was ich auch glaube durchscheinen lassen habe, an der Stelle, wo Techno gesagt hat, es ist offen für jeden, hat es schon seine fundamentale gesellschaftspolitische Aussage getroffen. Jeder ist willkommen, das heißt, ich kann niemanden ausgrenzen.
Hm.
Außer Leute, die andere ausgrenzen wollen. Also das ist dieses Paradoxon, du darfst Leute, die intolerant sind, musst du nicht tolerieren.
Ja.
Das ist einfach so.
Also, ja, klar. Aber das bedeutet ja im Prinzip auch, ey, jetzt egal, also wenn du zu Hause CDU wählst oder was weiß ich oder schlimmer, und dich trotzdem auf der Party vernünftig nach den Regeln verhältst, dann...
Ich habe ein anderes Beispiel dafür gegeben. Wenn du dich vernünftig verhältst, ich weiß ja gar nicht, was du wählst.
Ja.
Aber wenn du da mit einem Thor Steiner T-Shirt vor der Tür stehst.
Gut, das ist... Ja,
ernsthaft. Alter, das geht gar nicht. Also, weißt du,
ja, ich meinte jetzt natürlich in einem demokratischen, demokratischen
so,
Rahmen.
Wenn du dich dann, du musst damit fein sein, dass jeder, und wenn es ein, keine Ahnung, einbeiniger Moslem ist, weil, keine Ahnung, behindert, keine Ahnung, ist mir egal. Du musst mit jedem fein sein. Der muss genauso viel wert sein wie du selber.
Das ist eigentlich ja Grundgesetz, ne?
Ja.
Also steht ja in unserem Grundgesetz.
So, und das ist halt politisch, das ist Gesellschaftspolitik.
Ja.
Von daher, ja, Techno ist politisch.
Aber was ich ja auch schön finde, ist, dass Techno auf eine Art politisch ist, wie es andere Musikstile vielleicht nicht sind, weil keine konkrete Aussage gemacht wird.
Das muss es nicht. Die Handlung an sich ist das Politische.
Ja.
Du musst nicht in deinen Tracks irgendwas fordern. Das musst du nicht. Allein die Handlung macht es politisch. So, du hast dich eben gerade erschrocken, als ich das Fallbeispiel mit dem einbeinigen Muslim gemacht habe. Aber es ist halt, ich wollte einfach skizzieren. Genau diese Person ist exakt so viel wert wie ich, wie du, wie jeder.
Ja klar, aber ich meine, das hast du ja, also du hast es ja relativ häufig, oder nicht häufig, aber ich sehe gerade auf Techno-Partys immer Menschen im Rollstuhl oder Menschen,
Gott sei Dank mittlerweile.
Auch selbst im KitKat. Also, ne?
Ja, es ist, mittlerweile wird ja auch auf Barrierefreiheit Wert gelegt.
Ja,
Also vor 10 Jahren war es nicht so wirklich üblich, dass du Leute, die auf Hilfsmittel wie ein Rollstuhl angewiesen sind, angetroffen hast, weil die Clubs gar nicht darauf ausgelegt waren, barrierefrei zu sein. So, und niemand fängt an und trägt einen Rollstuhl, keine Ahnung, die Treppen hoch und den Insassen gleich mit. Also
vor allem, das ist ja auch, das habe ich tatsächlich mal leider so erlebt, das darfst du ja auch gar nicht.
Nein, natürlich darfst du nicht.
Ich war mal in einer Veranstaltung, wo wir gesagt haben, ja komm, wir tragen mal den runter. Und dann Feuerschutz halt.
Ja,
so.
Da gibt es doch ganz andere Sachen, also wegen Unfall und so
Fluchtweg
weiter.
Fluchtweg und sowas, ja.
Also, aber das hat sich Gott sei Dank ja verbessert. Also, und das ist ja auch so eine Sache. Rücksichtnahme ist ja auch eine gesellschaftspolitische Sache. Rücksicht nehmen zum Beispiel auf jemanden, der einen Rollstuhl hat. Rücksicht nehmen auf marginalisierte Gruppen. So, also das sind alles politische Dinge, die nicht ausgesprochen werden müssen, die einfach durch das Handeln in der Techno-Szene eine komplett politische Grundhaltung eigentlich erzeugen.
Hast du das Gefühl, dass es von Anfang an so war, seitdem du in der Techno-Szene bist? Oder dass sich das?
Also da zumindest auf jeden Fall. Ich meine, Dr. Motto hat es ja nicht umsonst mit Friede, Freude. Im Prinzip ist Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn wir alle damals drüber geschmunzelt haben, ist aber genau der Hintergedanke. Deswegen hat er ja auch dann auf das Real reagiert im Endeffekt, ne? Weil genau das ja der Gedanke ist. Lasst uns doch bitte wenigstens beim Techno alle lieb miteinander sein.
Das ist cool.
Ja.
So, wir machen ein kleines Spiel. Das wird dir nicht gefallen.
da freue ich mich doch.
Entweder oder.
Entweder oder.
Entweder oder. Okay, Vinyl oder digital?
Digital, weil, ich darf nicht mehr sagen.
Wenn du willst, kannst du noch was sagen.
Ich sehe mich nicht als Muli. Also ich habe mal mit Vinyl so ein bisschen am Rande herumexperimentiert und so weiter, wie das wahrscheinlich jeder gemacht hat. Aber ernsthaft, wer soll denn die Plattenkoffer tragen? Ich selber? Habt ihr sie noch alle? Ernsthaft? Ich meine, nein.
Sven Fett oder Paul Kalkbrenner?
Wieder noch?
Charlotte Witt oder Amelie Lenz?
Ich nehme beide, weil ich habe ja die letzten beiden alle weggeworfen. Also nehme ich Amelie.
Was hast
und
du
Charlotte.
Weggeworfen?
Ja, Kalkbrenner und Fett.
Ach so, okay, ja.
Dann habe ich ja einen Bonus und nehme jetzt beide.
Fritz Liebing oder Richie Horton?
In Bezug worauf?
Musik.
Nein, also generell für die Szene hat Horton, glaube ich, mehr gemacht. Musikalisch würde ich den Liebig nehmen.
Okay. Gewölbe oder Schrotti?
Gewölbe, definitiv.
Odonien oder A-Theater?
Das ist unfair. Ja,
das war mir klar.
Das ist unfair. Ich würde gerne meinen Telefonjoker anrufen.
Hier ist kein Empfang, wir sind im Darkroom.
kann ich nicht beantworten, weil das hängt von der Jahreszeit ab. Also im Sommer definitiv Odonien weit vorne. im Winter nicht so sehr.
Cool.
Ja.
Was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel stehen? Ey, ist dein Künstlername Ezekiel? Ist das der Prophet? Ist das
Ezekiel, genau, Ezekiel der Prophet.
Okay, danach ja. ist das benannt.
Genau.
Okay, also ich habe hier alle Fragen, die ich stellen wollte. Gibt's noch irgendwas, was dir noch wichtig ist zu sagen? Vielleicht kannst du auch Werbung für dich machen. Folgt ihm auf jeden Fall, schaut seine Reels, die sind auf jeden Fall lustig, informativ und
ich guck sie mir auch gerne an. also nicht so wirklich, aber ich muss sie mir angucken beim Schnitt. was soll ich sagen? Jetzt bin ich aber hier echt in die Ecke gefahren. Was soll ich noch sagen? Ich meine, kauft mein Buch. Nein.
Hast du ein Buch geschrieben?
Ich habe ein Buch geschrieben. Gar
nicht. Okay.
Ja, ich habe ein Buch geschrieben über die ersten 50 Jahre meines Lebens. Aber ist eigentlich eher nur eine Selbstabrechnung.
Wie heißt das?
Unbroken.
Unbroken.
Ja, Unbroken.
Okay, und wo kann man dich in nächster Zeit sehen? Gibt's irgendwas? Gibt's irgendwas,
ja, leider
was die
nicht
Leute,
so häufig.
Was die Leute, nicht. Was du den Leuten denn sagen kannst, wo sie dich auschecken können?
Muss ich momentan nur auf Instagram, wie gesagt, also wir haben ja das Problem, ich bin, glaube ich, ein Opfer, ich weiß es nicht, ich kann's auch keine Beweise dafür geben. Ich bin ein Opfer des Ageism. Das heißt, ich werde ja schon aussortiert aufgrund meines Alters. Bei einigen. Ich habe tatsächlich auch von einigen Agenturen eine direkte Absage gekriegt aufgrund meines Alters.
Echt jetzt?
Ja. Natürlich.
Als Künstler. Oder?
Als Künstler, als DJ. So. Hatte mit jemandem mal zusammengearbeitet, habe dann die Agentur, die er selber betreibt, angeschrieben und da kam dann sofort, wir kümmern uns eigentlich nur um Newcomer und ich dachte mir so, ihr Wichser, ihr habt gerade jemanden gesigned, der legt 5 Jahre länger als ich, aber er ist jünger als ich. Er erzählt mir hier nichts von Newcomer. Ich leg 5 Jahre weniger auf als der, dann bin ich noch im Vergleich der Newcomer.
Vielleicht brauchst du so eine Maske.
Aber wie gesagt, mir ist halt schon mehrfach aufgefallen und ich versuche es immer noch zu ergründen, warum Gigs, die mir in Aussicht gestellt wurden, die da nicht stattfinden, aber wo die Musik nicht der Hintergrund ist, ich frage mich immer, was der Hintergrund ist. Ich habe immer, bei einigen habe ich rausgehört, dass es wahrscheinlich ein Problem ist, mich als jung dynamisch, wie man es gerne hätte, zu verkaufen, um die jung dynamische Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, ein Veranstalter hat ein Problem damit, klarzumachen, dass derjenige, der sie jetzt gleich an die Wand rotzt, ein Happen älter ist als sie wahrscheinlich vermuten.
Würdest du gerne mehr spielen?
Ja.
Bist du denn irgendwo Resident oder ist das?
Nein.
Weil du es nicht willst oder auch weil das nicht?
Weil es sich nicht ergeben hat. So.
Und, weil Udonien, da bist du.
Ja, aber Udonien macht ja nichts selber. Die haben ja.
Verstehe.
So. Ich habe es ja mal in ich glaube, das war ein Interview auch gesagt. Ist eine ganz böse Frage. Kann sich jemand an irgendwelche, sagen wir mal, Hard-Techno-Veranstaltungen erinnern, wo männlich oder weiblich gelesene DJs es gibt sie wirklich, abseits von 50 aufgelegt haben. Ich kann mich nicht an eine einzige Hard-Techno oder Bounce-Techno Veranstaltung hier oder auch sonst wo erinnern, wo DJs aufgelegt haben, die abseits der 40 waren.
Vielleicht ist das aber auch so ein Hard-Techno-Ding. Ne? Also weil andere Techno-Sachen, wenn du zum Beispiel
deswegen
ins Berghain gehst, da sind die meisten DJs über 40.
Die Sache ist, die letzten Bookings, die ich hatte, waren halt bis 150.
Ja.
So, aber dann frage ich mich, wie kommt denn das? Es gibt diese Hard-Techno-DJs, die jenseits der 35 sind. Warum tauchen die nicht mal ansatzweise hin und wieder auf? Ich kann dir Partyreihen zeigen, wo nicht ein einziger DJ aus den vergangenen, sagen wir 3-4 Jahren, jenseits der 40 oder geschweige denn 50 war.
Wer sind denn so die Hard-DJ Techno-Legenden.
Es gibt keine Legenden, aber die arbeiten noch nicht mit Legenden. Und es muss ja auch nicht mit Legenden gearbeitet werden. Es gibt, ich merke es ja bei den ganzen, ich habe ja ein Open-Deck-Format im Bollwerk. Ich sehe ja die Geburtsdaten von den Leuten.
Ja.
Sie existieren. Wenn man nicht auf die Suche danach geht, dann ist es ein Problem. Und dann finde ich es an der Stelle nämlich auch wieder so diese Washing-mäßige Sache. Dann kannst du auch nicht losgehen, wenn du nicht nach denen suchst, dann brauchst du dir auch nicht auf die Fahnen schreiben, dass du für ein ausgewogenes Line-Up einstehst. Also du musst dann immer in alle Richtungen suchen. Du musst aus dem Flinter-Bereich suchen, du musst aus dem generellen Queer-Bereich suchen, du musst aus dem auch aus dem alten Bereich suchen. Wer ist da?
Also das heißt, wir brauchen Hard-Techno-Veranstaltungen Ü40.
Nein, wir brauchen einfach nur wir brauchen einfach nur wieder ein bisschen mehr durchmischtere Lineups. Wenn ich mir einige Lineups angucke, dann ist der Altersschnitt bei 25.
Mhm.
What? Wo kommt das her? Spielen die alle da drüber nicht? Nein, nein. Die Leute haben einfach keinen Bock darauf, diese Leute, die älter sind, zu vermarkten. Es geht ja um bestimmte Mechanismen. So, und du kannst auch niemanden etwas als jung, dynamisch, rebellisch vermarkten, wenn dann der DJ nicht jung ist, zum Beispiel.
Dann muss man es irgendwie anders vermarkten.
Ja, das ist nicht der leichte Weg. Mhm. Der leichte Weg ist,
Weil das klappt ja, ne? Also du hast ja so, es gibt ja so richtige auch, also wie zum Beispiel dieser ganz bekannte Influencer auch im elektronischen Bereich, wie heißt der nochmal, der über 80 ist, der da ins Berghain.
Krammhof,
Günther Krammhof. Ja, ja. Das siehst ja, wenn man das richtig macht, dann funktioniert das ja. Ja, also das kann ja funktionieren, ne?
Ja.
So auch so.
Das ist halt nicht gewollt, sagen wir es mal so.
Hm.
Ich meine, ich gebe dir noch ein schönes anderes Beispiel. Ich war bereits mehrfach in den Top 10 und hatte einmal einen Number One Hit in den internationalen Hard Techno Charts bei Beatport. Trotzdem wollte man mich auf 125 BPM buchen.
Okay.
So, weird, ne?
Ja, voll.
So. Anstattdessen wurden andere DJs, die noch gar keine Releases haben, in die Lineups reingeholt und dann auch hochgepusht. Die jetzt auch weltweit fahren, hätte ich eh nicht gewollt. Aber die Sache ist, die ließen sich als jung dynamisch vermarkten.
Mhm.
Egal, was ich release-technisch schon alles hingekriegt habe, und zwei Wochen Nummer 1 ist jetzt nicht unbedingt schlecht.
Nee, klar.
Also das spielt dann alles keine Rolle mehr.
Hast du denn eine Agentur oder?
Nein, es wollte mich ja keiner haben. Wie gesagt, die haben immer wieder zurückgeschrieben. Also die eine hat auch ganz unverblümt gesagt, zu alt quasi.
Hm. Krass. Ja, das ist scheiße.
So, es ist ein. Das ist ein Musikbusiness. Da muss man damit reden. Es ist keine Disney-Romanze. Das muss man sich. Deswegen früher hat mich das sehr depressiv gemacht. Mittlerweile weiß ich, es ist keine Disney-Romanze. Es geht hier nicht um irgendwelche Fairness.
Hm.
Es geht am Ende darum, dass Leute mit dir Geld verdienen wollen. Und je mehr du in das Geschäft einsteigst, umso mehr Geld wollen sie mit dir verdienen. Ich wäre auch gar nicht für eine Agentur interessant, weil die Agentur will dich mindestens 2, wenn nicht 3-mal pro Woche verbuchen.
Hm.
Weil die leben ja nur von den Prozenten, die kriegen ja keine Festgage, die kriegen Prozente von jedem Gig und deswegen verbuchen sie die, suchen sie nach Leuten, die sie auch teuer verbuchen können.
Hm. Ja? Ja.
Weil du hast mehr davon, wenn du jemanden für 500 Euro verbuchst und 20% davon bekommst, anstatt für 150 Euro und dann 20% davon bekommst.
Krass, ja.
Das ist halt auch so ein Grund, warum ich die Reels mache, um nach und nach auch immer diese Disney-Romantik aus dem Ganzen herauszunehmen. Es ist und bleibt ein Business.
Mhm.
So, und wenn ich dann höre, dass, lass doch die Jungen machen. Nein, nein, die Jungen haben da gar nichts gemacht. Ja, jetzt ist ein bisschen Rant, aber die Jungen haben da gar nichts gemacht, weil die großen Formate, die alles gepusht haben, was dann sich entwickelt hat als als Dynamik, die wurden ja finanziert von Leuten, die ein Potenzial gesehen haben. Und die waren nicht 18, die waren nicht 20, die waren 30 und älter, weil sie dieses Potenzial hatten und die Kohle dafür, um solche Formate dann in den Markt hineinzubringen zur richtigen Zeit. Das heißt, die Entscheidung, wie es dann geformt und in welche Richtung gedrückt wird, stammt nicht von den 18-Jährigen. Die haben die Impulse gegeben, dadurch, dass sie auf Secret Raves und so weiter gegangen sind und sie dadurch quasi gezeigt haben, welche Musik sie gerade interessiert. Und das wurde dann mit Geld in die richtigen Kanäle gedrückt. Und das ist das, was wir jetzt als kommerzialisierten Techno erleben.
Mhm. Ich finde ja generell, man sollte eigentlich immer so den Älteren huldigen. Auch, also wenn ich das jetzt zum Beispiel aus meinem Bereich...
Unterschreibe ich so nicht.
Bau den Satz neu. Und im zum Beispiel, wenn du jetzt, ich als Schlagzeuger, wenn du jetzt junge Jazz-Schlagzeuger siehst, ja, dann werden die immer respektvoll zu den alten, großen Jazz-Drummern aufgucken, die da den Weg bereitet haben. Und das finde ich auch gut.
Die Audience ist da übrigens eine Ausnahme, weil die Audience, die kommt damit klar, wenn jemand älter ist
und aufhört. Ja, ja.
Die Leute, die dahinter stehen, die Marketing und die Bookings machen, die haben ja eher so eine Selektionssache. Hängt aber auch vielleicht damit, ich will hier niemandem was unterstellen, aber damit zusammen, was ich vorhin gesagt habe, jemand, der schon länger im Musikbusiness ist, den kannst du nicht einfach preisgagentechnisch runterdrücken, weil er hat schon Erfahrung. Mhm. Jemand, der unerfahren in dieses Business reinkommt, den kannst du ja alles aufdrücken, was du alles erzählen, was du möchtest. So, du spielst die nächsten 10 Mal für 50 Euro oder 100 Euro und dann schauen wir mal, dass wir deine Gage ein bisschen hochziehen. Ja, das kannst du jemanden, der seit 15 Jahren in der Szene rumläuft, nicht mehr so leicht drücken. Also der würde sich auch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das ist auch so ein Punkt, wo ich gerade ein bisschen recherchiere, wie viele von diesen aufploppenden DJs tatsächlich dann auch noch nach 6 Monaten regelmäßig aufploppen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele dieser DJs in den Lineups ja nicht in One-Hit-Wonder sind, aber dass sie nicht allzu oft in den Lineups auftauchen und dann irgendwie wieder verschwunden sind.
Du hast doch nicht genug zu tun. Mach doch mal eine Agentur noch für ältere DJs.
Ach, ja. Nee, ich würde nie anfangen, irgendwas zu machen, was einschränkend ist. Das heißt, ich würde immer eine Agentur haben, die für jeden,
für alle
ist. Flinter, queer, straight, what auch immer, alt, jung, wie auch immer, weil ich habe damals schon gehasst, also für mich war schon immer ein Graus, wenn sich jemand als besonders gesehen hat, weil er entweder besonders jung ist oder weil er besonders alt ist. So, das ist für mich nur eine Zahl in deinem verdammten bekackten Ausweis. Ich respektiere dich für den Menschen, der du bist. Und wenn du anfängst, dass du arrogant bist aufgrund einer Zahl, dann ist das schon mal kein guter Start.
Hm. Ja, hundertprozentig.
So, also von daher, ich würde immer für jeden das offen machen.
Cool.
Ja. Ja, jetzt haben wir ein anderes Ende gefunden.
Voll gut. Ich finde das super in diesem Sinne. Ich finde das war so doch ein gutes Schlusswort. Hat sich nochmal am Schluss richtig in Rage geredet, aber so, also finde ich super. Finde ich.
Cool. Naja, ich kann auch immer wieder das, was man mir immer früher geraten hat, sag das nicht, tu das nicht und so weiter. Du schadest dir. Ich kann mir nicht mehr schaden. Ich kann ja nicht weniger gebucht werden als gar nicht. Also von daher.
Aber pass auf, ich bin auch der festen Überzeugung davon, ne? Dass wenn man seine Sache durchzieht und für was steht, dass es sich am Schluss auszahlt. Also wie viele Karrieren hast du, die immer mal wieder, wo darüber gelacht haben oder was weiß ich, wenn du arbeitest, wenn du straight bist und wenn du es machst, vielleicht möchte ich auch einfach dran glauben, aber diesen positiven Gedanken glaube ich da an.
Ich habe mittlerweile die Narrenfreiheit, weil ich kann nichts mehr verspielen. Ich kann ja nicht weniger gebucht werden als jetzt im Endeffekt. Ich habe, keine Ahnung, 6 Bookings im Jahr momentan.
Ja.
So.
Ja.
Also ich kann da nichts mehr verspielen. Also habe ich die Narrenfreiheit, auch mal offen und ehrlich zu sprechen. Ja. Deswegen habe ich auch die Reels angefangen, weil ich kann mir nichts mehr versauen.
Ich glaube, ich vielleicht auch, weil ich selber gerade versuche, an den Start zu kommen. Deswegen glaube ich für dich, für mich, ich glaube daran, dass sich das nochmal ändert.
Chaka.
In diesem Sinne.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Jo. Super.